Die Predigt heute hatte, wäre schön, wenn sie schon zu Ende wäre, oder schrecklich, das wäre die kürzeste Predigt der letzten Jahre. Also die Predigt heute hat das Thema echt zusammen. Hört sich gut an, ist auch ein toller Wunsch, ein großer Wunsch, aber auch oft und sehr oft ein unerfüllter Wunsch. Viele Enttäuschungen tragen sich damit zu, dass Menschen in irgendeiner Gemeinde religiöser Natur Gemeinschaft suchen und sich wünschen, dass doch wirklich alle echt zusammen sind. Aber der Werdegang des Menschen ist oft ein anderer und der einer Ortsgemeinde auch. Der Werdegang eines Menschen ist manchmal auch ein wenig geheimnisvoll, könnte man fast sagen. Ich habe einmal ein Beispiel herausgesucht. Karl Marx und Friedrich Engels. Über Karl Marx wissen wir eine ganze Menge. Über Friedrich Engels wissen wir vielleicht nicht ganz so viel. Aber er war Weggefährte von Karl Marx auf diesem Weg in diese Weltrevolution des Kommunismus, der von den beiden begründet wurde. Und er war selber ein religiöser Mensch ursprünglich gewesen. Von Kindheit an wurde er in einem religiösen Haus erzogen und schrieb durchaus lesenswerte christliche Gedichte, die von einer inneren Überzeugung oder doch Berührung zeugten. Aber später wurde er zum Weltrevolutionär, verbrauchte eigentlich seine Kräfte in einer Sache, die nicht wirklich zur Lösung von Problemen auf Dauer dann auch beitrug, wie wir das heute feststellen müssen. Andere Personen aber, wie zum Beispiel Luther, war auch in einem kirchlichen System eingebunden, war von diesem enttäuscht. Er war auch wurde auch in der Folgezeit von Menschen enttäuscht und von der Kirche sowieso. Und doch wuchs sein Glaube immer mehr und wurde umso fester. Wo ist da der Unterschied? Warum entwickelt sich der eine so und der andere so? Warum oder wie kann man echt zusammen dann eine Gemeinde bilden, wenn Menschen sich gleicher Gesinnung treffen und nicht die Abkehr vom Glauben irgendwann praktizieren, ob nun schleichend oder plötzlich? Nun hat es natürlich sicherlich viele Predigten gegeben, die dieses Thema zu Inhalt hatten. Und es hat auch in der Vergangenheit der Kirchengeschichte viel Streit gegeben und viel Unruhe über das Wie miteinander und über Rituale und Liturgie. Und es hat zu Spaltung geführt, zu Demotivation zu allen Orten und zu allen Zeiten. Und viele Menschen, die von außen sich das anschauten, blieben auf Abstand zum Christentum, weil sie damit nichts zu tun haben wollten, mit diesem Streit, der dort immer zu beobachten war. Es wurden dann unendlich viele Such- und Reparaturanleitungen geschrieben, es wurde gegrübelt, experimentiert und am Ende war man dann doch nicht so erfolgreich, wie man es hätte gerne sein wollen. Können wir denn irgendeinen Fehler identifizieren, der zu solcher Schwierigkeit in der Vergangenheit und in der Gegenwart geführt hat? Und wenn wir es könnten, hätten wir vielleicht auch einen Weg zu einer Lösung. Und tatsächlich, es gibt einen wirklich großen Fehler, den man beobachten oder den man beschreiben kann, auf den man zeigen kann, nämlich dass in vielen Bereichen, an vielen Orten und zu vielen Zeiten die Gemeinde als eine Organisation verstanden wurde. Das mag sein, dass das subtil verbreitet wurde oder sogar ganz offen zur eigentlichen Glaubenslehre gehörte. Schon die Namensgebung Gemeinde könnte in die Irre führen. Dass nämlich der Gedanke vermittelt wird, dass es nur diese Gemeinde gäbe und alle anderen eben nicht zur Gemeinde Christi gehören würden, was natürlich falsch ist. Denn wie man immer so schön sagt, die Gemeinde Christi hat keine Postleitzahl. Ganze Religionsrichtungen sind aber merkwürdigerweise so konfiguriert auf eine Organisation hin, und das steht im Gegensatz zur eigentlichen Ausrichtung des Christentums, worüber wir gleich noch sprechen werden. Ich möchte einmal ein Zitat anführen aus einer religiösen Zeitschrift, der Zeugen Jehovas, wo eine Behauptung aufgestellt wird, die aber nicht als solche gekennzeichnet ist. Und dort wird gesagt oder behauptet, wenn man die christlichen Schriften liest, ist man unwillkürlich beeindruckt davon, wie die ersten Christen für den Gottesdienst organisiert waren. Insbesondere auf den Predigtdienst und den Gottesdienst traf das zu. Also ich habe das gestern jemandem vorgelesen, der sagte, davon wüsste ich aber jetzt gar nichts, dass die Bibel uns diesen Eindruck vermittelt, die ersten Christen waren organisiert im Gottesdienst und im Predigtdienst. Und das ist auch richtig so. Tatsächlich ist man unwillkürlich beeindruckt davon, wie die ersten Christen motiviert waren und wie wenig sie organisiert waren. In 1. Korinther Kapitel 14, Vers 26, ich schlage das einmal auf, 1. Korinther 14, 26, dort lesen wir kennen alle diese Verse. Was nun, Brüder, wenn ihr zusammenkommt, hat der eine einen Psalm, der andere eine Lehre oder eine Offenbarung, eine Sprachenrede, eine Auslegung. Alles geschehe zur Erbauung. Und dann macht er so ein bisschen klar, wie es laufen sollte. Und in Vers 32 sagt Paulus dann, oder Vers 31, denn ihr könnt einer nach dem anderen weissagen, damit alle lernen und alle getröstet werden. Also man hat fast das Gefühl, als ob man diese Christen bremsen musste, weil alle irgendwie was zu erzählen hatten. Und Paulus sagt, in Ordnung soll das geschehen und achtet darauf, dass alle etwas von diesem, was mitgebracht wird, von jedem Einzelnen auch wirklich haben. Nicht alles durcheinander. Aber auch keine festgefügte Ordnung. Sie haben keinen klaren Plan, wann, mit wie viel Zeit, was zu tun wäre. Bildeten Sie, die ersten Christen, denn eine Organisation? Wenn man den Bibelbericht untersucht, man stellt fest, es fehlt jegliches formale Programm. Sie waren spontan, sie waren persönlich motiviert. Selbst wenn sie unter Verfolgung gerieten und irgendwo anders dann wieder auftauchten, begannen sie sofort wieder mit ihrem Predigtdienst, ohne Organisation. Es gibt nur spärlichste Andeutungen, wie ihre Zusammenkünfte nun im Einzelnen ausgesehen haben. Und es gibt keinen Hinweis auf ein methodisches Vorgehen beim Verkünden der Botschaft. Kein Hinweis zum Zeiteinsatz, kein Hinweis zu festgefügten Terminen, zu Feiern, außer beim Herrenmahl, zu Hochzeiten, zu Geburten, zu Beerdigungen und auch nur sehr wenig zu karikativen Anlässen oder Tätigkeiten. Trotzdem wurden diese praktiziert und das sahen die Menschen. Die ersten Christen mussten nicht zum Gottesdienst und zum Predigen organisiert werden, sie taten es einfach christlich. Aber im Laufe der Zeit gab es eine Verschlechterung. Die Organisation nahm Überhand. Entweder der Vorgang des sich Organisierens oder die fertige Struktur und ersetzte Stück für Stück den Lebensnerv des Christseins. Diese Organisation und dieses Organisieren wurde zum Feind der Freiheit, eigentlich zum Feind des Christus. Es wurde gleichsam zu einem Gesetz, was aber eigentlich doch abgeschafft, da erfüllt sein sollte. Und wir blicken jetzt nochmal kurz zurück zu dem, was wir eben gehört haben. In der Vergangenheit gab es viel Kampf, und es gibt ihn immer noch, und viel Streit um den formalen Ablauf eines Gottesdienstes, der Organisation, des Predigens, der Feiern, sei es Beerdigungen, Taufen, was auch immer, des Herrenmahls, eben der Liturgie und alle anderen möglichen Abläufe. Es gab viel Streit um Dinge, von denen wenig bis gar nichts in der Bibel steht. Aber all das Gerede dort drum wurde zur Hauptsache in den Christenversammlungen. Selbst Fragen wurden möglich wie, zu welcher Kirche gehörst du? Es gibt nur eine Gemeinde Christi, die Gemeinde Christi, eben die von Christus aus ist. Aber nun gab es verschiedene Glaubensausrichtungen, in denen man sich orientieren konnte und solche Fragen konnten tatsächlich gestellt werden oder mussten gestellt werden. Dinge, von denen im Neuen Testament wenig bis gar nichts zu finden ist, wurden zum Mittelpunkt des christlichen Lebens und des Seins. Und es ging etwas Wesentliches, also eigentlich der Kern des Christentums, verloren. Die Christen im ersten Jahrhundert mussten nicht zum Predigen und Gottesdienst organisiert werden. Sie taten es einfach, christlich. Aber die Christen in der späteren Zeit taten es organisiert. Ist es nicht irgendwie doch komisch, dass von etwas, von dem in der Bibel so wenig die Rede ist, von Organisation und genauen Abläufen, dass so etwas zu solchem Hauptthema werden konnte, wenn das nicht sogar zum einzigen Thema in so vielen Religionen dann wurde, mit all den Dingen, die darum herum angegliedert wurden, prachtvolle Bauten und Gewänder und Lieder und so weiter, alles schön und gut, aber eben nicht die Hauptsache. Wie kann man verhindern, mit in diesen Strom hinein zu geraten oder sich dort weiter zu befinden? Wie kommt man raus aus diesem Irrsinn, muss man eigentlich sagen? Irrsinn, also von Irren her. Es gibt da tatsächlich eine Lösung. Und das ist ja auch eigentlich der Sinn einer Predigt, dass etwas aufgezeigt werden soll. Nicht nur ein Problem, das kennen wir alle, hier oder woanders, aber auch eine Lösung möchten wir ja erfahren. Und es gibt eine Lösung. Und symptomatisch ist hier das Gespräch mit einem, oder einleitend ist hier das Gespräch mit einem Arbeitskollegen, das ich vor 2 Wochen oder vor 4 Wochen führte. Wir kamen ganz spontan zusammen, war eigentlich gar nicht geplant und es war ein sehr intensives Gespräch über Schöpfung und Evolution. Und das zog sich wirklich lange hin, fast über eine Stunde, doch eigentlich über eine Stunde. Und es fand auch noch vor Publikum statt und auf ziemlich anstrengendem Niveau. Aber es war immer noch irgendwie freundlich, fand ich. Und wir kamen tatsächlich voran im Gespräch. Und am Ende ging es dann tatsächlich um die Frage, was ist Glauben und so weiter und so weiter. Und er stellte dann eine entscheidende Frage. Er stellte die Frage, wohin soll ich gehen? Zu welcher Religion? Wie kann ich die richtige Religion finden? War vielleicht noch eine rhetorische Frage, aber wir waren im Sinne des Gespräches schon weitergekommen. Und seine Frage ist eigentlich eine ganz wichtige Frage. Und die Antwort des Petrus oder die Frage des Petrus ist eigentlich die Antwort für uns auf diese Frage. Petrus sagte einmal, nachdem Jesus sie fragte, wollt ihr etwa auch gehen? In Johannes 6 lesen wir das. Da sagte dann Petrus, wohin sollen wir gehen? Oder sagte er, zu wem sollen wir gehen? Wir könnten jetzt einen Test machen und in unserer Bibel nachschauen. Die Hälfte würde finden, zu wem sollen wir gehen? Die andere Hälfte würde finden, wohin sollen wir gehen? Es gibt also solche und solche Übersetzungen. Das Griechische ist aber eindeutig. Zu wem sollen wir gehen? Das ist die richtige Antwort. Und das zeigt auf, unser Glaube ist kein Produkt einer besonders guten Organisation, sondern ist ein persönlicher Glaube. Und es gibt einen Hinweis darauf, nicht nur einen, sondern mehrere, aber einen starken Hinweis in der Bibel, dass das auch nicht nur im Neuen Testament so war, das war auch schon in der Zeit des Alten Testamentes so. Jesus Christus war in Versuchung und wir hatten das heute Morgen oder vorhin in der Lesung gehört und er antwortet jeweils dem Teufel mit der Schrift. Und was sagt er in Matthäus Kapitel 4? Ich lese das einmal vor. Und es zeigt nämlich, dass er eine persönliche Beziehung zu seinem Gott hatte oder zu seinem Herrn. Matthäus Kapitel 4, Vers 4, dort sagt er, es steht geschrieben, nicht vom Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Und in Vers 7 sagt er, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Er hat seinen Herrn oder er hat Gott oder der Mensch sollte Gott im Blick haben. Und in Vers 10 sagt er, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Es war eine persönliche Beziehung, zu der der Mensch aufgefordert wurde, auch schon in den Schriften des Alten Testamentes. Wo waren aber zur Zeit Jesu die Gläubigen größtenteils? Wo waren die meisten Juden damals? Völlig verstrickt in Organisationen. Seien es die Pharisäer, die Sadduzäer oder die Essener, um die 3 größten Gruppen einmal zu nennen. Wem hätten sie wohl höher geachtet im Konfliktfall? Der Botschaft ihres Gottes oder aber ihrer Organisation, ihres Systems, in dem sie eingebunden waren? Und hätten sie Kraft gehabt gegen eine falsche Entscheidung einer, ihres Systems, ihrer Organisation, ihres Religionsgebildes, gegen anzugehen, weil sie eine persönliche Beziehung zu Gott hatten? Jesus selbst gibt darauf ja eine Antwort. Er sagt, ihr macht das Wort Gottes eurer Überlieferung willen ungültig. Denn wenn ihr was für eure Eltern habt, was sie benötigen, dann sagt ihr Korban, ich kann euch nichts geben. Und der Hintergrund ist der, Jesus sagte, das Gebot, du sollst deine Eltern ehren, erfordert, dass wir sie unterstützen. Wenn du aber etwas hast, jetzt gehe ich mal also ein Beispiel, zum Beispiel ein Grundstück oder ein Haus, dann sagst du, ja, Korban, das habe ich dem Tempel gewidmet, gespendet. Dann könnten die Eltern sagen, ja, du hast das doch aber noch. Ja, ich darf sie auch behalten, solange ich lebe. Aber wenn ich tot bin, dann geht es an den Tempel. Aber ich darf dir jetzt nichts abgeben. Na, so war man ein edler Spender des Tempels, aber nicht mehr der Unterstützer seiner Eltern. Das ging gar nicht mehr. Und das war entgegen der Schrift. Jesus sagte, so macht ihr die Schriften ungültig. Und so hatte die Organisation Macht über Dinge, die eigentlich Gott zu bestimmen hatte. Und man war in Opposition zum Willen Gottes. Organisation ist also oft keine gute Sache. Oft wird es zu einer erdrückenden Macht oder besetzt vollständig unseren Sinn. Es lenkt uns von dem eigentlich Wesentlichen ab. Denn wenn damals der Glaube eine persönliche Beziehung war, dann ist er das auch heute noch. Zu wem ist richtig? Auch für uns. Nach wie vor ist das Christsein für, oder das Christsein für uns heute eine persönliche Beziehung. Und das sehen wir an den Worten Jesu, der da sagte, kommt zu mir, die ihr beladen seid. Oder er sagte, ich bin der Weg. Oder in Johannes 14, Vers 14, das kann man sich gut merken, diesen Bibelvers, dort sagt Jesus, ich habe es hier aufgeschlagen, wenn ihr mich etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Pikanterweise ist bei diesem Bibelvers auch so ein bisschen dann gedreht worden, sodass in vielen Übersetzungen nicht mehr das steht, dass man Jesus bitten soll, sondern dass man den Herrn in seinem Namen bittet. Aber richtig ist das, was hier eben vorgelesen wurde. Wenn ihr mich etwas bitten werdet, werde ich es in meinem Namen, so werde ich es tun. Machen wir uns auch einmal die Mühe, unseren Glauben daraufhin zu untersuchen. Ist das Gebet zu Christus möglich oder vielleicht sogar nötig? Was sagt die Bibel darüber? Und ich finde, das ist ein sehr interessantes Thema und nicht nur interessant, es ist, glaube ich, ein Kernthema der Bibel. Denn wenn unser Glaube ein persönlicher Glaube ist, dann ist er ein Glaube, der offensichtlich ganz viel mit Jesus Christus zu tun hat. Und wenn wir Probleme haben und wir ein persönliches Verhältnis zu Christus haben und das Gebet zu ihm pflegen, wie sollen wir uns dann noch nicht abkühlen im Streit zum Beispiel oder im Konfliktfall? Das muss dann einfach passieren, das geht gar nicht anders. Denn das in dem Buch von Peter Strauch, das ich auch gelesen habe, wird über diesen Punkt auch gesprochen, dass Gemeinden oft einen Anfang nehmen und dann irgendwie erstarren. Und er fragt sich, woran das liegt. Und er macht auch diesen Punkt klar. Eine persönliche Beziehung zu Christus ist notwendig. Ich zitiere einmal aus diesem Buch einen schmalen Absatz. Das ist jetzt auch der Schluss von dieser Predigt, dass ihr euch schon mal gedanklich darauf einstellen könnt. Mit ein paar Nachworten, aber nicht viel. Er schreibt hier, Peter Strauch, manchmal habe ich darüber nachgedacht, wo genau die Weichenstellung liegt, die aus einer lebendigen Bewegung eine sterbende Bewegung werden lässt. Ich bin sicher, dass sie zunächst sehr verborgen und fast unmerklich erfolgt, diese Abkehr. Oft beginnt es damit, dass eine Bewegung ihr geistliches Leben in den Mittelpunkt ihrer Frömmigkeit stellt und nicht mehr den, der ihr das Leben gab. Aber wo die Gabe geehrt wird und nicht mehr der Geber, dort verlischt das Feuer. Ganze Erweckungsbewegungen sind auf diese Weise dem Reich Gottes verloren gegangen. Nur so ist zu erklären, dass geistliche Aufbrüche manchmal geradezu einen verführerischen Charakter angenommen haben, aber im Volk Gottes großen Schaden angerichtet haben. Jesus Christus ist der Herr aller Herren. Ihm persönlich gehört unsere Treue und unser Vertrauen. Daran hängt unser Leben. Jede kleinste Abweichung von ihm bremst und blockiert unser geistliches Leben. In der unmittelbaren Gemeinschaft mit Jesus Christus entscheidet sich die Lebensfähigkeit unserer Kirchen und Gemeinden. Und so müssen wir das auch sehen. Eine persönliche Beziehung zu Christus kann gar nicht theoretisch sein und irgendein Lehrgebilde, sondern wird eine wirklich praktische Angelegenheit. Und da es praktisch ist, wird es auch praktiziert. Und das hat seine Folgen, seine positiven Folgen. Und da das ein wichtiges Thema ist und unmöglich in 20 Minuten besprochen werden kann, denke ich, machen wir das beim nächsten Mal zum Thema der nächsten Predigt.